Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Wir haben uns schon in einigen Videos in der Vergangenheit mit der Zukunft beschäftigt. Wir haben gesehen, dass der Jesus einmal kommt, um alle Gläubigen zu sich in den Himmel zu holen. Er kommt für uns, um uns in das Vaterhaus zu holen. Wir haben dann auch gesehen, dass der Jesus später einmal mit uns auf dieser Erde offenbar werden wird, dass dann auch die Kinder Gottes offenbar werden. In dem heutigen und in dem morgigen Beitrag machen wir einen riesengroßen Sprung und gehen zu einer Zeit, sage ich der falsche Ausdruck, denn die Zeit gibt es nicht mehr, zu dem Tag Gottes. Der Tag Gottes ist ein Begriff, den die Bibel benutzt, Petrus benutzt ihn im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, um den ewigen Zustand zu beschreiben. Deswegen ist eben auch Zeitpunkt oder Zeit hier fehl am Platz. Die Zeit wird es dann nicht mehr geben. Es ist der ewige Zustand. Und das ist der Tag Gottes ist etwas, was uns sehr wohl angeht, die wir heute leben als Gläubige, die wir zur Gemeinde, zur Versammlung gehören. Aber das soll uns heute nicht direkt beschäftigen, sondern heute soll uns beschäftigen, was diesem Tag Gottes, dem ewigen Zustand, unmittelbar zuvorgeht. Und ich möchte es ganz explizit betonen, dass das, was wir heute in diesem Beitrag hören, kein Kind Gottes angeht. Es wird um Gericht gehen. Aber ein Gericht, wo du und ich, die wir an den Herrn Jesus glauben, nichts mit zu tun haben. Ich sage nicht, dass der Jesus unser Leben nicht beurteilt. Wir werden auch vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen müssen. Aber diese Gerichtssitzung, mit der wir es heute zu tun haben, wird kein Heiliger, wird kein Kind Gottes, kein Glied am Leib Christi dort erscheinen. Das ist ganz wichtig. Und wir werden sehen, der Jesus hat tatsächlich das letzte Wort. Vor diesem Tag Gottes kommt der Tag des Gerichts. Auch Petrus redet von diesem Tag des Gerichts. Und es werden zwei Dinge passieren. Zu einem Mal werden wir sehen, dass der Herr Jesus, dass Gott durch den Herrn Jesus mit Satan zu einem Ende kommt. Aber auch mit dem rebellischen, sündigen Menschen, der sich gegen Gott wendet und der auch Gottes Gnadenangebot nicht annehmen möchte, damit kommt er auch zu seinem Ende. Das sind die zwei Schwerpunkte, die wir heute sehen. Wir sehen heute noch, dass Satan frei wirken kann. Und das kriegen wir zu spüren. Auch als Kinder Gottes merken wir, wie wir von außen versucht werden. Und wir merken auch, und wir wissen das aus der Bibel, dass Satan in uns einen Verbündeten hat. Das Fleisch, die Sünde. Nicht, dass wir sündigen müssten, wir sind grundsätzlich eigentlich frei gemacht von der Sünde, aber solange wir noch in diesem Körper sind, haben wir auch die Sünde in uns, auch das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und Satan kann daran anknüpfen. Da heißt es, wachsam zu sein. Aber dann wird es kommen, dass Satan gebunden wird. 1000 Jahre lang wird Satan gebunden werden. Die ganze Zeit des 1000-jährigen Reiches, das auch zu dem Tag des Herrn gehört, wird Satan gebunden sein. Er wird seine Verführermacht nicht ausüben können. Wir lesen das in Offenbarung 20, den ersten drei Verse eigentlich. Ich lese einfach den ganzen Abschnitt. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Satan ist also weg erstmal für 1000 Jahre. Die Menschen im 1000-jährigen Reich haben immer noch die Sünde in sich, aber dieser Verführer von außen ist nicht mehr da. Aber danach den 1000 Jahren wird Satan noch einmal gelöst werden. Das lesen wir dann am Ende des dritten Verses, Kapitel 20 der Offenbarung. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Und da wird Satan ganz mächtig wüten. Aber auch diese Zeit, diese kurze Zeit, wie lange auch sie immer ist, das wissen wir nicht, kommt zu einem Ende. Und da lesen wir in Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist das Letzte, was wir dann von Satan hören. Gott hat diesen Erzfeind für ein für alle Mal beseitigt. Dann ist Satan an dem Ort und wird gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. An diesem Ort, den Gott eigentlich für ihn extra geschaffen hat. Die Hölle ist nicht für Menschen geschaffen. Auch wenn Menschen dort sein werden, die Hölle wurde für Satan und seine Engel bestimmt. Und dort wird er sein. Und er hat absolut keine Macht mehr, kann keinerlei Wirkung mehr ausführen. Er ist weg für immer. Aber dann sehen wir noch das Gericht über die Menschen. Das ist genau die letzten Verse dieses Kapitels, Kapitel 20 der Offenbarung, wo wir dann sehen, dass dieser Tag des Gerichts ist, wo Gott auch den Menschen richten wird. Der Jesus, oder wir lesen dann andersrum, der Johannes, der Seher, er sieht jetzt einen großen weißen Thron und den, der da drauf sitzt, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Diese Person, der Richter, der hier auf dem weißen, großen weißen Thron redet, ein Symbol der Reinheit und auch der Macht, der Autorität, das ist niemand anders als der Herr Jesus. In Johannes 5, möchte ich schnell mal lesen, sehen wir, dass der Vater dem Herrn Jesus das ganze Gericht übergeben hat. Wir lesen dann Vers 27, und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Der Jesus ist also derjenige, der hier der Richter ist. Bemerkenswert. Derjenige, der hier als Retter einmal kam und verworfen wurde. Diese Menschen, die ihn als Retter verworfen haben, stehen jetzt vor ihm als Richter. Und in Johannes 5 fährt der Herr Jesus dann fort und sagt: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Der Jesus macht hier keine zeitliche Unterscheidung. Dieser Vers wird oft missverstanden und gesagt, dass es ja gar keinen Unterschied gibt. Wir werden alle an einem Tag auferstehen, werden alle an einem Tag gerichtet, zum gleichen Zeitpunkt. Das stimmt aber nicht. Das wird spätestens dann deutlich, wenn wir erst Thessalonicher Brief, erst Korinther Brief, aber vor allen Dingen die Offenbarung lesen. Da wird es deutlich, dass die Gläubigen und die Ungläubigen nicht am selben Tag vor Gott erscheinen werden und gerichtet werden. Es gibt kein allgemeines Gericht. Was hier aber uns deutlich wird, ist, dass es zwei Arten der Auferstehung gibt, nämlich eine Auferstehung des Lebens. Das ist das, was wir in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 sehen. Das ist die Auferstehung der Gläubigen. Es ist eine, wie wir auch in der Vergangenheit schon gesehen haben, eine Ausauferstehung. All die Toten, die gestorben sind, da gibt es eine Gruppe, das sind die Gläubigen, die in Christus entschlafen sind, die des Christus sind. Und die werden lebendig werden, sie werden auferweckt werden. Aber die anderen Toten, die werden tot bleiben. Und diese Toten, die tot bleiben, das sind solche, die nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben, die nicht an Gott geglaubt haben, die auch den Herrn Jesus verworfen haben, zu jeder Zeitpunkt. Und diese Toten, die gelangen dann zur Auferstehung, zum Gericht. Und das lesen wir dann eigentlich auch in Offenbarung 20. Ich möchte das da gerade nochmal lesen. Da haben wir dann die erste Auferstehung und Offenbarung 20, Vers 4 hört eigentlich damit auf: Glückselig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Und dann Vers 5 lesen wir: Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Da haben wir eigentlich den Beweis, dass zwischen der Auferstehung zum Leben oder des Lebens und der Auferstehung des Gerichts mindestens 1000 Jahre liegen. Aber dann werden die Toten auferweckt werden. Und es ist egal, wo sie sind. Ob sie sich Ob sie beerdigt worden sind und verrottet sind oder ob sie sich kremieren lassen haben und irgendwo in der Urne sind oder ob sie sich sogar ins Meer haben streuen lassen, ist für Gott gar kein Problem. Sie werden auferweckt werden und sie werden von dem Herrn Jesus gerichtet werden. Und dieses Gericht, das haben wir dann hier. Der Jesus ist der Richter, wie wir das gesehen haben. Auch der Apostel Paulus, 2. Timotheus 4, Vers 1, sagt das, dass der Jesus der Richter sein wird. Und wer erscheint dann hier? Wer ist es dann, der hier erscheint? Ich habe schon eingangs gesagt, kein Gläubiger, kein Glied am Leib Christi wird da erscheinen. Kein Kind Gottes wird hier an dieser Gerichtssitzung teilhaben. Es sind die Toten. Wir haben das schon in einem anderen Beitrag gesehen. Es sind einfach diejenigen, die geistlich tot sind. Das sind die Unheiligen, die Sünder, die Unbußfertigen, die das Rettungsangebot nie angenommen haben. Die einfach mit ihren Sünden gestorben sind. Die gottlos gelebt und gottlos gestorben sind. Es sind die Toten, die Kleinen wie die Großen. Offenbarung 20, Vers 12. Es sind diejenigen, die vielleicht eine große Position auf dieser Erde hatten. Oder diejenigen, die nur eine kleine Position hatten. Es sind diejenigen, die vielleicht eine große Verantwortung getragen haben. Und es sind diejenigen, die nicht so viel Verantwortung haben. Aber nichtsdestotrotz sind sie, ohne die Frage ihrer Sündhaftigkeit geregelt zu haben, gestorben. Sie waren geistlich tot. Und jetzt werden sie auferweckt und sie erscheinen vor dem Herrn Jesus, der jetzt ihr Richter ist. Übrigens, wer hier auch erscheint, das sind sogenannte Namenschristen. Solche, die zwar den Namen Christus auf den Lippen haben, die von sich selbst bekennen, dass sie Christen sind, aber die diesen Punkt der Buße und des Glaubens, des persönlichen Inanspruchnehmens des Todes des Herrn Jesus niemals getan haben. Die bestimmt ein gewisses äußerliches Verhalten als Christen vielleicht mitgemacht haben. Und vielleicht merkt es keiner, aber sie haben niemals Buße getan. Auch die erscheinen hier vor dem großen weißen Thron. Und dann sehen wir, dass verschiedene Bücher aufgetan werden. Eigentlich zwei Arten. Es werden einmal die Bücher aufgetan, in denen die Werke stehen, die diese Menschen getan haben. Und dann wird noch das Buch des Lebens aufgeschlagen. Gott in seiner Gerechtigkeit geht so weit, dass er jedem Menschen beweisen wird, durch seine Werke, dass er die ewige Verdammnis verdient hat. Jemand hat einmal geschrieben, dass diese Situation hier, da wird ein heiliges Schweigen sein, weil jeder betreten zustimmen muss, ja, ich habe die Hölle verdient. Und jeder Mensch, der hier erscheint, wird auch wissen, dass Gott mehr als 2 bis 3 Mal zu ihm gesprochen hat und ihn ernstlich gewarnt hatte. Jeder Mensch hier muss zugeben, dass Gott geduldig war, dass er will, dass jeder zur Buße kommt. Aber sie müssen eingestehen, ich wollte nicht. Ich wollte mich nicht beugen. Ich wollte meine Sündhaftigkeit nicht eingestehen. Und jetzt stehe ich hier und der Beweis wird mir gerade vorgelegt. Gott in seiner Gerechtigkeit, wie gesagt, geht genau so weit, dass er jedem Menschen beweisen wird, dass er die Hölle verdient hat. Dadurch, dass Gott so handelt, sehen wir auch noch etwas anderes. Wir sehen erstens, es gibt kein Pauschalgericht. Jeder wird das empfangen, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Dann sehen wir, dass niemand deswegen hier gerichtet wird, oder niemand könnte hier als Ausrede vorbringen, sagen, ja, aber ich bin doch von Natur aus ein Sünder, ich kann doch gar nicht anders. Nein, er wird nicht dafür gerichtet, weil er ein Sünder ist, sondern er wird danach gerichtet, was er getan hat. Gott wird ihn zur Verantwortung ziehen. Er sagt, du hast dieses oder jenes getan, das war deine Verantwortung, du hättest dich anders verhalten können, hast es aber nicht getan. Und dann sehen wir auch, dass das Strafmaß ein unterschiedliches sein wird. Das kann ich nicht zu Ende erklären, aber das Strafmaß wird doch wohl unterschiedlich empfunden werden zumindest. Sie werden alle in den Feuersee geworfen, aber dass die Schrift kennt den Gedanken schon, dass nicht jeder Unterschied oder nicht jeder gleich gestraft wird. Wir sehen das von als er Jesus die Jünger aussendet, da sagt er ihnen in Matthäus 10, Vers 15, dass da, wo sie in den Städten, wo sie nicht angenommen werden würden, sagt er, dass Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts glimpflicher ergehen würde als dieser Stadt. Da holen wir eigentlich den Gedanken her. Es gibt scheinbar offensichtlich ein unterschiedliches Maß am Empfinden des Strafmaßes. Und dann wird das Buch des Lebens aufgetan. Gott hat gleichsam eine zweifache Beweisführung. Die erste Beweisführung ist nach den Werken. Und dann kommt die zweite Beweisführung, der zweite Beweis, und das Buch des Lebens wird aufgetan. In diesem Buch des Lebens stehen alle die, die durch das Blut des Lammes reingewaschen sind, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, die ihn angenommen haben. Aber von denen, die hier erscheinen, vor dem großen weißen Thron, wird keiner, aber wirklich auch keiner, in diesem Buch des Lebens vorgefunden werden. Und dann wird das finale Gericht ausgeführt. Und sie werden für immer in den Feuersee geworfen. Das ist schrecklich. Das ist furchtbar. Das muss uns eigentlich mit Schrecken erfüllen. Und jetzt komme ich doch zu uns abschließend noch. Was können wir jetzt für uns dann doch hieraus mitnehmen? Ich denke, der erste Gedanke ist, Gott kommt zu seinem Ziel, beziehungsweise Gott hat, oder der Herr Jesus hat das letzte Wort. Menschen mögen sich jetzt gegen ihn auflehnen, mögen rebellieren, mögen ihn verachten, aber der Jesus wird das letzte Wort haben und er wird durch seine Handlung, auch durch Gericht, verherrlicht werden. Er verherrlicht sich durch Gericht. Für uns persönlich soll das eine heiligende Wirkung haben. Da wir das wissen, was auf diese Welt einmal zukommt, soll das eine heiligende Wirkung auf uns haben. Der Apostel Petrus sagt in 2. Petrus 3, Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, welche sollt ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit? Er bezieht sich darauf, dass diese Erde und dieser Himmel, den wir jetzt noch kennen, einmal im Brand aufgehen werden. Sie werden weg sein. Und dann wird da ein neuer Himmel, eine neue Erde sein und der Tag Gottes wird anbrechen. Aber was macht das mit uns, dass wir wissen, dass solche Gerichte einmal auch über diese Welt hereinbrechen wird? Und die Fragen, die wir uns stellen müssen, ist eigentlich die, wenn ich weiß, dass das mit dieser Welt einmal passieren wird, dieses Gericht, welche Beziehung habe ich zu dieser Welt? Und zweitens, welche Handlung, welches Verhalten prägt mich Tag ein, Tag aus? Ist es das Verhalten, was ein Kind Gottes prägen sollte, was sich geziemt für jemanden, der ein Kind Gottes ist? Der zweite Gedanke, möchte ich sagen, was das mit uns machen soll, ist, wir kennen dieses Gericht. Und es ist eigentlich, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief sagt, Kapitel 5, da sagt er, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Wir überreden die Menschen. Da wir den Schrecken des Herrn kennen, da wir dieses schreckliche Gericht kennen, treibt uns das an, motiviert es uns, noch einer verlorenen Welt das Evangelium zu bringen, dieser rettenden Botschaft in dem Herrn Jesus, wo Gott heute noch langmütig, geduldig ist, da er will, dass wir Menschen zu der Erkenntnis kommen, wer wir selbst sind, wer Gott ist, und damit wir umkehren. Und diese Botschaft haben wir in unserem Mund. Und möge es so sein, dass die Kenntnis über dieses Gericht, was einmal über diese Welt hereinbricht, uns motiviert und antreibt, der Welt das Evangelium zu bringen. Und dann kommt der letzte Punkt. Einmal kamen die Jünger zu dem Herrn Jesus und sie waren ganz begeistert. Er hatte sie ausgesandt, zu zweit. Und da waren selbst die Dämonen ihnen untertan. Und dann sagt der Jesus ihnen in Lukas 10, Vers 20, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen angeschrieben sind in dem Himmel. Mein lieber Freund, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dann stehen wir beide im Buch des Lebens. Wir werden niemals in dieses Gericht reinkommen. Und das darf uns unendlich dankbar machen. Das darf uns mit Freude erfüllen. Unsere Namen sind gleichsam mit dem Blut des Lammes eingeschrieben. Und niemand kann uns da rauslöschen. Aber damit wir in dieses Gericht nicht reinkommen sollen und müssen, dafür musste der Jesus, musste der Sohn Gottes Mensch werden, musste über diese Erde voller Leiden gehen und musste an das Kreuz in das Gericht Gottes gehen, um uns durch sein Blut reinzuwaschen, damit wir gerettet werden vor dem Gericht. Das darf unsere Herzen erfüllen mit Dankbarkeit und mit Freude. Unsere Namen sind im Buch des Lebens eingeschrieben.